Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und Franz, hast du schon Ostereier gesucht? Wir zeichnen nämlich am Ostermontag auf. Gab es bei dir Eier zum Suchen? Nö, ne?
Nein.
Ja, bei mir auch nicht. Selbst mein 10-jähriger Sohn hat keine Ostereier suchen dürfen. Kommt langsam aus dem Alter raus. Du warst aber unterwegs, nicht um Ostereier zu suchen, sondern um dir ein neues Schiff anzuschauen. Und zwar nicht irgendein Schiff, sondern du warst immerhin auf dem größten Flusskreuzfahrtschiff Europas unterwegs. Und zwar 2 Nächte auf der Arosa Sena. Und das ist ein hochinteressantes Schiff, über das wir heute sprechen. Zumal wir ja normalerweise oder selten über Flusskreuzfahrtschiffe sprechen, weil das irgendwie nicht so wahnsinnig, also nicht so in Mode ist, wie zum Beispiel auf dem Meer unterwegs zu sein.
Flusskreuzfahrten sind schon spannend, aber zum einen, ich bin einfach nur ein einzelner Mensch, der seine 24 Stunden am Tag nicht unendlich ausdehnen kann. Und die Hochseekreuzfahrt gibt schon so viel an Themen ständig her, dass einfach es zugegebenermaßen einfach schwierig ist, die Zeit noch zu finden für Flusskreuzfahrtschiffe. Aber Flusskreuzfahrt ist spannend und ich bin gerne auf Flusskreuzfahrtschiffen unterwegs, wenn es die Zeit hergibt. Mit der Arosa Sena hat es tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Das Schiff ist seit 18. Juni 2022 schon in Betrieb. Und seitdem versuche ich irgendwie in meinem Kalender eine Lücke zu finden, wo ich einfach mal ein paar Tage drauf komme, das Schiff anzuschauen, weil es eben, wie du sagst, ein wahnsinnig spannendes Schiff ist. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Und insofern ist Flusskreuzfahrt ist einfach ein spannendes Thema, wo sich es lohnt, drauf zu schauen. Aber es ist einfach ein bisschen was anderes als Hochsee. Und ja, ich habe eben keine Redaktion mit 10 Leuten, die ich auf alle Schiffe schicken kann, die so unterwegs sind. Und dann ist meine Priorität etwas mehr bei den Hochseeschiffen, was manchmal schade ist.
Allerdings, weil ich persönlich finde, Flusskreuzfahrtschiffe oder Fahrten mit diesen Schiffen eigentlich mindestens genauso spannend wie mit Schiffen, die auf der See fahren. Einfach deswegen, weil man, wenn das Schiff fährt, mehr zu sehen bekommt. Außer natürlich, wenn es nachts fährt, was ja oft der Fall ist. Ja, dann sieht man natürlich nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne Art zu reisen, die aber natürlich nicht ganz so verbreitet ist wie jetzt Hochseekreuzfahrten, weil einfach weniger Menschen auf diese Schiffe gehen. Ist es einfach so?
Ja, klar. Es gibt zwar sehr, sehr viele Flusskreuzfahrtschiffe, aber auf so einem Flusskreuzfahrtschiff sind jetzt, ja, das ist jetzt das größte Flusskreuzfahrtschiff Europas, hat 133 Kabinen. Das ist im Vergleich jetzt zu einer, weiß ich nicht, Costa Toscana mit 2600 Kabinen oder sowas, ich habe es nicht genau im Kopf, ist natürlich eine völlig andere Dimension. Da hast du auf einem großen Hochseeschiff hast einfach mal 20 mal so viele Passagiere.
Genau, aber wie gesagt, es ist eine sehr, sehr schöne Art zu reisen und du warst, wie gesagt, auf dem größten Flusskreuzfahrtschiff Europas unterwegs. Also vergleichsweise ein wirklich großes, großes Schiff. Ich habe mir auch ein paar Fotos davon angeschaut, das ist wirklich ein großes Schiff. Warum baut man nicht größere Schiffe? Ganz einfach, weil die dann nicht durch die Schleusen passen, weil sie da nicht unter den Brücken durchfahren können und so weiter. Es gibt einfach natürliche Grenzen, ne, auf dem Fluss.
Ja, klar. Und das Schiff ist jetzt auch schon, das Wort Kompromiss klingt immer so negativ, das Schiff ist gebaut für ein ganz relativ begrenztes Fahrtgebiet. Die Arosa Sena kann auf dem Rhein zwischen Straßburg und der Mündung fahren. Punkt. Also südlich von Straßburg Richtung Basel oder in die Mosel rein oder auf den Main oder sowas kann das Schiff nicht fahren, weil es deutlich zu breit ist. Die Schleusen dort haben eine Breite von 12 Metern oder 12,50 Meter höchstens. Das Schiff ist knapp 18 Meter breit. Das hat natürlich für das Schiff tolle Vorteile. Ja, es ist einfach größer, insbesondere breiter. Die Länge wäre gar nicht so das Problem. Die Schleusen sind länger. Das Schiff ist 135 Meter lang. Die Schleusen sind teilweise 200 Meter und sowas lang. Also die Länge wäre jetzt im Wesentlichen nicht das Problem, aber es ist wirklich die Höhe und das ist die Breite. Und die Breite hat gerade bei der Arosa Sena den Vorteil, dass er jetzt zwei von den drei Kabinendecks echte Balkonkabinen hat. Also du hast da wirklich, zwar sind keine riesigen Balkone, es ist ein schmaler Streifen, aber da stehen immerhin 2 Stühle und ein kleiner Tisch drauf. Du kannst draußen sitzen, so richtig draußen wie am Hochseeschiff auf einem Balkon. Das kannst du bei einem Schiff, das nur 11,50 Meter breit ist, kaum realisieren. Gibt auch ein paar Einzelne, die das haben, aber dann wird natürlich die Kabine entsprechend kleiner. Bei knapp 18 Meter Breite hast du einfach genug Luft, um den Kabinen auch echte Balkone zu geben. Das ist so einer der Vorzüge, die das Schiff hat und auch absolute Seltenheit. Es gibt ganz, ganz wenig Flusskreuzfahrtschiffe, gerade auf dem europäischen, deutschen Markt. Amerikanische Flusskreuzfahrtschiffe, die so am Rhein und sowas fahren, haben zum Teil auch Balkone. aber nicht in dem Umfang, also wirklich 2 von 3 Passagierdecks, und am deutschen Markt eine echte Seltenheit.
Nachteil, können eben nicht auf allen Flüssen fahren.
Was jetzt aber eher ein Nachteil für die Reederei ist, sie kann das Schiff halt nicht so flexibel einsetzen. Wenn ich von Köln nach Amsterdam fahren will, dann ist mir als Passagier das relativ wurscht, ob das Schiff nicht nach Basel fahren kann oder schon, weil da will ich ja auch gar nicht hin.
Basel ist sehr schön. Eigentlich sollten Sie lernen von den alten Ägyptern, die haben ihre Schiffe so gebaut, dass sie sie komplett auseinandernehmen konnten, transportieren und wieder zusammenbauen konnten. Wäre ja vielleicht mal eine Idee.
Ja, so ein bisschen auseinandernehmen musste der Rosaseen auch auf der Flussstrecke. Also wir sind ja von Köln bis nach Amsterdam gefahren. Da muss man dann über den, ich weiß nicht, in der Reihenfolge, das ist Rhein-Amsterdam oder Amsterdam-Rhein-Kanal heißt das Ding. Auf dem Kanal gibt es ein paar echt niedrige Brücken. Und da, also zum einen hat es natürlich, da haben viele Flusskreuzfahrtschiffe, das ist eigentlich alle Flusskreuzfahrtschiffe, haben die Technik, wo du halt das Steuerhaus natürlich entsprechend absenken kannst. Und auch auf dem Sonnendeck, da werden dann alle Relings umgeklappt. Der Rosaseener hat da sogar was Elektrisches, dass man das nicht alles von Hand machen muss. Es werden die Tische oben eingeklappt und flachgelegt. Also das Sonnendeck wird halt dann komplett flach gemacht, damit das Schiff mit ein paar Zentimeter, ich glaube 30 Zentimeter oder sowas Distanz hat er dann noch, hat es dann noch zu den Brücken, unter den Brücken dann durchkommt. Okay, haben andere Flusskreuzfahrtschiffe auch, die fahren halt dann unter noch niedrigeren Brücken durch und sind entsprechend kleiner. Aber die Seena ist eben genauso gebaut, dass sie gerade noch so unter den Brücken bis nach Amsterdam und eben auch bei Antwerpen sind, glaube ich, ganz niedrige Brücken, eben in dem oberen, im Unterlauf des Rheins gerade noch so zurechtkommt.
Man darf nur nicht vergessen, das alles einzuklappen vor der Brücke. Passiert ja auch ab und zu mal, dass das vergessen wird.
Ja, nee, das passiert ziemlich selten, dass das vergessen wird, weil das ist einfach sehr, sehr teuer. Das, worauf man mehr aufpassen muss und wo die Crew natürlich höllisch aufpassen muss, ist, dass keine Passagiere in der Zeit nach oben laufen, weil da ist einfach, muss man so hart sagen, da ist Kopf ab. Wenn da eine Brücke kommt und du stehst da gerade, dann hast du keine Chance.
Wie machen die das? Also stellen die sich da an den Ausgängen auf? Oder?
Ja, nein, das wird den Passagieren halt am Anfang bei der Rettungs-, bei der Sicherheitsübung natürlich deutlich und klar erklärt und natürlich sind die Zugänge zu dem Oberdeck dann einfach abgesperrt.
Ah, okay. Ja. Okay.
Und natürlich gibt es, also ich vermute, es gibt irgendwie eine Kameraüberwachung oder was auch immer. Also ich denke, die Crew, spätestens der Kapitän, würde es dann auch mitbekommen, wenn jemand nach oben geht. Aber macht ja auch nicht. Ich meine, so ein bisschen Hirn haben die Leute ja doch noch.
Gott sei Dank. Wenn ich mir die Bilder anschaue, das ist ein sehr, sehr schönes Schiff und auf cruisediary.de kann man einen Bericht über das Schiff sehen von deiner Frau.
Auf cruisetricks.de wird es das auch bald geben. Ich bin noch nicht ganz so weit, weil ich gerade noch an dem Zeitungsbericht
über ein ganz anderes Thema bin.
Carmen war schneller diesmal, ja.
Ja. Sehr, sehr schöne Fotos, ein sehr, sehr schönes Schiff. Wir haben im Vorfeld, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, haben wir ein bisschen diskutiert, weil bei uns ist immer so, es gibt eine Frage, die hasst der Franz, wirklich. Also die mag er gar nicht, wenn ich ihn nämlich frage, was kostet das denn, wenn ich da mitfahren will? Und er hat auch völlig recht, ja. Wenn ich heute buche und in der Nebensaison buche, ist das natürlich deutlich günstiger, als wenn ich zur Hochsaison buche. Wenn ich Kinder dabei habe, ist es nochmal, weil bei einem sind die Kinder dann mit im Preis inbegriffen, bei anderen sind sie nicht. Das heißt, etwas über die Preise zu sagen, ist immer schwierig. Verstehe ich auch, Franz. Auf der anderen Seite möchte natürlich unser geneigter Hörer oder unsere geneigte Hörerin wissen, kann ich mir so ein Schiff so grundsätzlich leisten oder nicht? Deswegen meine Frage, ich frage dich jetzt gar nicht, was kostet es, da drauf zu gehen, sondern ist es eher ein Schiff der gehobeneren Preiskategorie oder der etwas geringeren Preiskategorie?
Ersteres, es gehört sicher zur etwas gehobeneren Klasse. Also der Grund, warum ich mich da immer so sträube, ist nicht, dass ich keine Informationen liefern will, sondern ich glaube, es ist unglaublich wichtig, wenn man in dem Fall eine Flusskreuzfahrt am Rhein machen möchte, dass man sich die Angebote, die am Markt sind, für die eigenen Anforderungen genau anschaut und eben nicht sagen, naja gut, das ist ja eh zu teuer, da schaue ich erst gar nicht. Es kann durchaus sein, dass eben auch ein Schiff der gehobeneren Preisklasse vielleicht, weil gerade ein besonderes Angebot ist oder weil es in einer bestimmten Jahreszeit bei der Reederei aus irgendeinem Grund die Preise günstiger sind oder, du sagst, Kinder kostenlos mitfahren oder irgend sowas in der Art, auch mal ein Schiff der gehobeneren Preisklasse günstiger sein kann als ein Schiff der eigentlich günstigeren Preisklasse. Deswegen sage ich bei dem Thema wirklich immer, schaut euch die Preise, schaut euch die Angebote auf dem Markt an, die da sind und sagt nicht, das ist ja eh zu teuer, da schaue ich erst gar nicht hin. Ein kurzer Blick, das kostet ja nicht viel Zeit. Ja, kostet einfach mal 5 Minuten zu gucken zu der Jahreszeit, wo ich fahren möchte auf dem Gebiet. Was kostet es da? Einen Blick drauf werfen, weil man manchmal eben überrascht sein kann. Und es wäre schade, wenn man sagt, naja, es ist in der teuren Preiskategorie, da schaue ich gar nicht hin und man verpasst dann vielleicht was die Gelegenheit, eben auch mal ein Premium-Schiff zu fahren, das man günstig haben könnte, weil man es verpasst, weil man gar nicht hinguckt. Deswegen schaue ich da immer so ein bisschen zurück, diese Preise zu nennen. Das vielleicht einfach mal auch allgemein, wenn wir über das Thema Preise bei anderen Schiffen sprechen, das ist der Grund, warum ich da so ungern was Konkreteres dazu sage. Aber wenn wir einfach trotzdem jetzt hier mal Preise nennen, ich habe einfach mal die Website aufgemacht und ein bisschen reingeguckt, da ist die Arosa Sena, wenn wir jetzt mal so in den Mai oder Juni reingucken, bewegt die sich dann schon so im Bereich von 1.500 bis 2.000 Euro und ein bisschen drüber noch für 7 Tage. Das ist Premium All Inclusive, das heißt, da ist Essen und noch nahezu alle Getränke mit inklusive. Aber es ist natürlich schon jetzt kein Schnäppchenpreis, wenn man das mal so sagen will.
Unterwegs auf dem Stairway to Heaven auf Hawaii, auf der Yacht von Ex-Diktator Saddam Hussein oder zum Abendessen mit der mächtigsten Glaubensgemeinschaft der USA. Reporter erzählen persönlich und hautnah ihre Abenteuer aus aller Welt. Mission Wissen weltweit, überall, wo es Podcasts gibt.
Aber ich liebe Premium All Inclusive. Da muss man nicht mehr drüber nachdenken, ob man jetzt noch Cocktail trinkt oder nicht. Man trinkt ihn einfach. Gut, wir schauen uns jetzt mal das Schiff genau an. Du hast wahrscheinlich eine Balkonkabine gehabt.
Ich hatte eine Balkonkabine, das ist jetzt für ein Flusskreuzfahrtschiff wirklich äußerst ungewöhnlich, auf dem Schiff aber eben nicht, weil ich schon gesagt habe, 2 von 3 Decks haben eben Balkone und das unterste Deck hat nur deswegen keine Balkone, weil es so nah am Wasser dran ist, dass das etwas schwierig wäre.
Okay, vielleicht noch ein paar Daten zu dem Schiff, 134,87 Meter lang, 133 Kabinen, hast du ja schon vorhin gesagt, 17,70 Meter breit, also knapp 18 Meter, das ist schon eine Ansage. Wie groß sind denn die Kabinen? Wie groß sind denn die Kabinen? Denn die sind ja oft auf Flusskreuzfahrtschiffen relativ klein.
Ja, du hast auf Flusskreuzfahrtschiffen nie riesengroße Kabinen, aber die sind immerhin 21 Quadratmeter als groß, die Balkonkabine. Das ist schon größer, als das manches Hochseekreuzfahrtschiff hat. Du hast eben bei den Balkonkabinen diesen kleinen Balkon, der ist wirklich nicht riesig, aber es ist natürlich schon sowas wie der Rhein-Amsterdam oder Amsterdam-Rhein, ich kann mir echt nicht, in welcher Reihenfolge man den spricht, also in dem Kanal zwischen dem Rhein, der nach Amsterdam führt, wo man dann auch nicht auf Sonnendeck hoch kann, weil die niedrigen Brücken sind. Es ist schon sehr, sehr schön, dann auf dem Balkon draußen zu sitzen und die Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen, weil du dort einfach im Freien trotzdem sein kannst. Es gibt 2 barrierefreie Kabinen auf dem Schiff auch und das, was ich wirklich spannend finde, ist auch eine echte Besonderheit von Arosa und der Arosa Sena, sind die Familienkabinen. Also es gibt 12 Familienkabinen, wo also ein normales großes Bett für die Eltern und dann nochmal 2 Kinderbetten drin sind. Die Kabinen haben dann 28 Quadratmeter. Die sind auf dem untersten Deck, also die haben keinen Balkon, was jetzt mit Familie nicht so doof ist, weil dann ein kleines Kind auch nicht anfängt, am Balkongeländer rumzuklettern. Also das sind 28 Quadratmeter für diese Familienkabinen, die echt hübsch sind. Und dort in direkter Nähe von diesen Familienkabinen ist dann auch ein Kids-Club. Und der ist schon echt richtig groß. Ja, wenn du also denkst, du hast 12 Kabinen, also potenziell 24 Kinder an Bord, wenn in jeder Kabine 2 Kinder mitfahren würden. Und der Kids-Club ist echt geräumig. Also der ist größer, als ich das so auf manchem kleineren Luxuskreuzfahrtschiff an Kids-Club schon gesehen habe. Hat das Konzept, dass ein paar bestimmte Zeiten am Tag auch Kinderbetreuer da sind, die dann Programm machen. Ansonsten der Kids-Club aber 24 Stunden offen ist. Das heißt, die Eltern mit ihren Kindern oder auch die Kinder allein jederzeit in den Kids-Club gehen können. Und das ist gerade für ein Flusskreuzfahrtschiff schon was ziemlich Ungewöhnliches, weil man am Fluss ja eher sagt, älteres Publikum, gesetzteres Alter, also der Altersdurchschnitt auf Flusskreuzfahrtschiffen ist relativ hoch. Und das war auch auf der Reise ganz, ganz spannend, weil du hast ein sehr gemischtes Publikum gehabt. Du hast zum einen dieses typische Flusskreuzfahrtschiff-Publikum gehabt, einfach ein bisschen gesetzteres Alter. Gleichzeitig aber eben wirklich, gerade weil es jetzt auch Anfang der Osterferien war, jüngere Leute mit Kindern. Also es ist ganz spannend. Das ist relativ einzigartig auf dem Flussmarkt, dass Arosa da versucht, eben auch Familien mit anzusprechen. Auf dem Schiff speziell mit Kinderclub, mit Familienkabinen. Aber auch zum Beispiel, was für jüngere Leute ja oft interessant ist, ein ziemlich großes Spa. Also du hast dann Whirlpool, du hast eine große, also für so ein Flussschiff wirklich große Sauna, ein Eisraum, der war jetzt außer Betrieb, wie wir da waren, aber normalerweise ist ein Eisraum, ein Ruheraum, einen schönen Duschenbereich. Du hast 2 Massageräume, wo man sich also auch eine schöne Hotstone-Massage zum Beispiel, habe ich mir eine gegönnt oder von Arosa gönnen lassen, ehrlicherweise, um das mal dort zu erleben. Also du hast 2 Massageräume an Bord und das ist für ein Flusskreuzfahrtschiff schon was, auch was ziemlich besonderes und großes Spa. Braucht man aber eben, wenn man ein entsprechendes Publikum ansprechen will, das eher im gehobenen Preissegment fahren will und eben auch jüngere Leute, Familien ansprechen will. Und du wirst mir sicher zustimmen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, freut man sich auch, wenn man sich mal eine Stunde in eine Massage legen kann.
Absolut.
Und seine Ruhe hat. Da ist vielleicht die Massage so nicht mal so wichtig, sondern die Ruhe.
Absolut. Aber wenn du sagst, sie sprechen Familien an, dann muss ich doch noch mal kurz auf die Preise zurückkommen, weil wenn ich jetzt für meinen Sohn auch voll bezahlen muss, dann wird das schwierig für mich.
Also ich bin ehrlicherweise kein Reisebüro und kann dir jetzt da keine umfassende, detaillierte Auskunft geben. Da würde ich echt im Reisebüro dann nachfragen. Aber es sieht so aus, als würden Kinder in den Familienkabinen durchaus kostenlos mitfahren. Das heißt, die zwei Erwachsenen zahlen den vollen Preis und die Kinder haben in der Familienkabine dann kostenlos. Also ich habe jetzt hier mal eine Reise im August. Das ist natürlich wirklich absolute Hochsaison. Da kostet es pro Erwachsenen 2.100 Euro. Aber die Kinder sind da eben als 0 Euro aufgelistet. Insofern gehe ich mal davon aus, dass Kinder da kostenlos mitfahren in den Familienkabinen.
Gut, und es gibt insgesamt 12 Familienkabinen.
Ja. Okay. Also ich habe jetzt hier im August eine Reise gefunden, weil die anscheinend auch sehr, sehr gut gebucht sind. Also so Mai, Juni, Juli habe ich jetzt auch nichts gefunden mehr. Habe jetzt aber auch nicht 20, 30 Reisen durchprobiert.
Gut, die Kabinen selber, wir haben es schon gesagt, sind nicht so klein, auch nicht riesig, aber das ist normal bei Flusskreuzfahrtschiffen. Ausgestattet sind sie wahrscheinlich ziemlich gut, oder?
Ja, also ganz normale Kabinen halt. Ja, da ist jetzt nichts, keine riesen Highlights, keine besonderen Nachteile, es sind einfach
genug Anschlüsse für Laptop und Handy.
Ja, witzigerweise haben die sogar Lightning-Anschlüsse. Also so zum Aufladen neben dem Bett und nochmal an ein, zwei anderen Stellen ist ein USB und ein Lightning-Anschluss da.
Okay, das können sich aber auch bald wieder sparen, wenn USB-C dann verpflichtend ist. Aber
ja, das ist immer so ein bisschen der Nachteil bei längeren Planungsfristen, wenn man ein Schiff neu baut. Klar, da sind manche Dinge dann schon wieder fast überholt, bis sie kommen, aber das ist jetzt eine Kleinigkeit.
Was ich super interessant finde an dem Schiff, jetzt gehen wir, bevor wir auf die Technik des Schiffes eingehen, vielleicht noch auf die Restaurants und auf das, was für die Unterhaltung an Bord gemacht wird. Flusskreuzfahrtschiffe, da wird ja natürlich traditionell nicht so wahnsinnig viel. Also es gibt kein Theater, bei dem es riesen Aufführungen gibt. Meistens ist ein Künstler mit an Bord, der Musik macht und klimpert am Klavier. Wie ist das auf der Arosa mit dem Essen und wie ist das mit dem Unterhaltungsprogramm?
Fangen wir mit Unterhaltung an. Klavier gibt es keins. Das finde ich erstmal,
also
sehr subjektiv beurteilt, finde ich eher positiv, weil an diesen künstlichen elektronischen Klavieren sitzen dann oft einfach Alleinunterhalter, die Musik von sich geben, die nicht unbedingt so wahnsinnig toll sind. Also da bin ich ehrlicherweise, finde ich das eher positiv. Es sind zwei DJs, Unterhalter, Gastgeber an Bord, die jetzt auf unserer Reise, ich kann jetzt natürlich nicht von lange sagen, weil wir waren zwei Nächte an Bord. An dem einen Abend gab es eine 80er-Jahre-Party. An dem anderen waren wir in Amsterdam gelegen. Da waren lokale Reiseführer da und haben einen längeren Vortrag, glaube ich, eine Stunde oder so gemacht mit Tipps, was man in Amsterdam anschauen kann. Also das Entertainment, aber das ist auf Flusskreuzfahrtschiffen ja immer so. Da spielt Entertainment auch nicht die große Rolle. Ist da relativ low-level. Wie gesagt, ich persönlich finde es eher angenehm, wenn man in der Bar, in der Aussichtslounge sitzt und so ein bisschen seine Ruhe hat.
Okay, und dann gucken wir aufs Essen. Ist dir ja auch immer sehr wichtig, weil das muss ja lecker schmecken.
Ja, das tut's im Grunde auch. Also eine Besonderheit von Arosa ist, dass Arosa im Wesentlichen Buffet hat. Ja, das heißt, auch abends holst du dir dein Essen vom Buffet. Das war ziemlich umfangreich. Ich fand's auch recht gut. Das eine oder andere fand ich ein bisschen schwach gewürzt, aber da kann man ja selber auch mit ein bisschen Salz und Pfeffer nachhelfen. Insofern abwechslungsreich, mir hat's gut geschmeckt. Es war auch ein kleines Kinderbuffet da, eben passt auch wieder zum Thema Familie, also ein bisschen niedriger und ein bisschen kindgerecht Speisen. Das Restaurant und es gibt ein Spezialitätenrestaurant, das ist jetzt für Flusskreuzfahrtschiffe auch nicht mehr so häufig. Also es gibt ein Sushi-Seafood-Grill-Restaurant, der Sena Grill. Das ist dann auch der einzige Bereich an Bord, wo du Bedienung am Tisch bekommst und das sind à la carte Preise. Die sind, würde mal sagen, so ein bisschen günstiger als an Land, aber jetzt nicht super billig. Aber wir hatten in der kurzen Zeit jetzt aber auch nicht die Gelegenheit, das auszuprobieren. Insofern kann ich dazu zu der Qualität nichts sagen. Ursprünglich war auf der Arosa Sena ja mal geplant, dass in einem Teilbereich des Restaurants, nämlich hinten in so einem nennt sich Pavillon, so ein bisschen mit Grün gestaltet, künstlichem Grün und einem großen Oberlicht oben drüber, also ein spezieller Bereich, der war ursprünglich so geplant, dass man dort mit Bedienung am Tisch auch inklusive das Essen bekommt. Das haben sie am Anfang versucht und dann aufgegeben, offensichtlich, weil so ein bisschen am Erfolg gescheitert. Anscheinend die Nachfrage danach so groß war, die Leute sich alle am Tisch bedienen lassen wollten, dass sie das so dann eben nicht schaffen. Also weder von der Kellnerzahl schaffen, noch alle, die das gerne machen würden, bedienen können. Und dann ist es ein bisschen schwierig zu sagen, du darfst und du darfst nicht. Insofern haben sie das abgeschafft. Jetzt ist also im gesamten Buffet-Restaurant-Bereich, der schön, auch schön eine kleinere Bereiche unterteilt ist, also sehr hübsch gemacht ist an und für sich, ist also überall Buffet.
Man möchte natürlich auch nicht, dass die Passagiere sauer sind, weil sie eben keinen Platz am Bedienrestaurant bekommen haben. Ne?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, genau. Also ansonsten ist bei Arosa ja generell auf allen Schiffen eben mit Buffet. Mhm. Insofern ist es nichts Ungewöhnliches. Auf der Sena haben sie versucht, das so ein bisschen Zwischenweg zu finden. Auf dem Duro, da haben wir auch schon mal drüber berichtet, auf der Arosa Alva, da ist es ein bisschen anders. Da wird die Hauptspeise am Abend am Tisch serviert. Ansonsten ist Buffet und ansonsten ist bei Arosa eben generell das Buffet-Konzept.
Ich gucke mir gerade Bilder an von dem Schiff und sehe, da gibt es auch einen Pool und der Pool scheint mir, zumindest sieht er auf dem Foto von der Carmen so aus, ziemlich groß.
Ja, der ist ziemlich groß. Also genau genommen sind es sogar zwei Pools oder drei. Also du hast im Spa den Whirlpool und dann hast du am Sonnendeck oben hast du einen Kinderpool, der ist 30 Zentimeter tief, hat auch so drei so Wasserkanonen, wo die Kids so ein bisschen sich gegenseitig mit Wasser beschießen können. Ich habe es auch ausprobiert, man kann diese Kanonen nicht Richtung Erwachsenenpool richten. Das heißt, die Spritzereien bleiben auch wirklich im Kinderpool. War mein erster Gedanke, hab's sofort ausprobiert, aber die sind wirklich so eingestellt, dass man also den Wasserstrahl nicht Richtung Erwachsene richten kann. Und direkt daneben ist, ja, also beide ziemlich groß für ein Flussschiff, eben ein großer Erwachsenenpool nochmal, der ist, glaube ich, 1,30 Meter tief.
Okay.
Insofern ist es ein sehr, sehr schönes, großes Sonnendeck, da ist ganz viel Platz. Eben auch einer der Vorzüge, gerade auch, dass das Schiff so breit ist, hat man da einfach viel, viel Platz. Was wir leider nicht sehen konnten, die haben eine ganz spannende Bar auch auf dem Sonnendeck, nämlich die Up-and-Down-Bar. Das ist eine Bar, die kann man rauf und runter fahren. Also muss man ja, ne? Also wenn unter den Brücken durch, wenn es zu niedrig wird, da kann da oben keine Bar sein, dann wird die einfach wirklich komplett als Bar abgesenkt und dann ist auf dem Sonnendeck nur noch eine große, runde, weiße Platte zu sehen. Und wenn das Wetter entsprechend ist und die Brückenhöhe es entsprechend zulässt, dann fährt diese Bar als Ganzes hoch und dann hat man am Pooldeck oben auch eine sehr hübsche Bar. Wie gesagt, wir konnten sie jetzt nicht sehen, ich kenne das nur von Fotos, weil dann auch an dem Tag, wo wir in Amsterdam gelegen sind, obwohl es da möglich gewesen wäre, die Bar hochzuziehen oder hochzufahren. Es war ein bisschen kalt, es war ziemlicher Wind. Insofern wäre es da reichlich ungemütlich oben gewesen. Deswegen haben sie die Bar auch nicht hochgefahren an dem Tag.
Verständlich.
Selber schuld, wir hätten halt länger an Bord bleiben müssen.
Ja. Jetzt kommen wir mal auf die Technik von dem Schiff zu sprechen, weil das ist eigentlich für mich zumindest das Interessanteste an dem Schiff. Ich meine, klar, dieses Schiff ist besonders groß und hat natürlich dadurch einige Vorzüge.
Alles gut und schön, Kabinen, ja.
Ne, für die Passagiere. Was mich aber am meisten interessiert, ist die Technik dahinter. Und da muss man sagen, da hat Arosa richtig, richtig viel gemacht. Denn beispielsweise fährt dieses Schiff teilweise auch mit Batterien. Also nicht mit dem Dieselantrieb, so ganz normal, sondern mit Batterien. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil Autarkie ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber dann doch größer, als ich gedacht habe. Also das Schiff kann ja 40 Minuten lang nur mit Batterie fahren.
Ungefähr, ja. Das hängt immer so ein bisschen von der Situation ab. Ja, fangen wir vielleicht mal bei den Motoren an. Also es sind drei klassische Dieselantriebsmotoren oder Generatoren, wenn man so will, die mit Marinegasöl fahren, also mit einem sehr sauberen Treibstoff, der aber jetzt auf Flusskreuzfahrtschiffen normal ist. Das Schiff hat aber auch an allen drei Generatoren SCR-Katalysatoren, was nicht vorgeschrieben ist, also das ist wirklich was auf dem Fluss, was freiwillig ist, sodass auch bei normalem Dieselbetrieb das Schiff ziemlich sauber fährt. Dann arbeitet das Schiff mit Peak Shaving, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Peak Shaving bedeutet, dass die Dieselmotoren immer im optimalen Drehzahlbereich laufen, wenn sie denn angeschaltet sind, wenn sie laufen. Das bedeutet, sie haben einen relativ geringen Treibstoffverbrauch, wenn sie eben im optimalen Drehzahlbereich laufen. Wenn das Schiff nun gerade mal weniger Energie braucht, als die Generatoren erzeugen, dann kann man diese Energie in den Akkus zwischenspeichern, und wenn das Schiff dann eben mal in einer besonderen Situation mehr Energie braucht, als die Generatoren das gerade hergeben, dann muss man nicht die Drehzahl der Generatoren hochfahren und die Effizienz reduzieren, sondern dann kann man die Energie kurzzeitig zusätzlich eben aus den Akkus dazu holen. Das spart insgesamt ziemlich viel Energie, ist dadurch vor allem halt im Hinblick auf CO2-Ausstoß dann auch ein großer Vorteil. Weil CO2 kann man heutzutage einfach mit traditionellen Treibstoffen nur sparen, indem man den Treibstoff eben nicht verbrennt. Das heißt, je mehr Treibstoff ich spare über so eine Technik, desto CO2-ärmer ist auch das sind die Emissionen. Das ist also Peak Shaving. Man kann Leistung zwischen oder Energie zwischenspeichern und dann, wenn man mehr davon braucht, zuerst dem Akku wieder zurückholen. Was das Schiff eben, wie du schon gesagt hast, auch kann, ist mit den Akkus komplett autark fahren. Also man könnte die Dieselmotoren komplett abschalten, was auch gemacht wird. Das könnte man an Stellen machen, wo jetzt besonders wenig Emissionen man ausstoßen möchte oder schlicht und einfach, um die Energie eben zu nutzen.
Ja. Wenn man durch große Städte fährt zum Beispiel, könnte man das machen.
Könnte man machen, wobei da muss man auch relativieren. Die Akkus haben jetzt keine Leistung, die wirklich absolut volle Power für das Schiff bringen. Das heißt, in kritischen Situationen, wo der Kapitän sagt, ich habe im Interview recht lange mit dem Kapitän, mit dem Uli Schwalbe unterhalten, der mir das sehr, sehr ausführlich auch erklärt hat. Der sagt, wenn ich also so ein Anlegemanöver im Hafen von Amsterdam habe, wo sehr viel Verkehr ist, wo ein bisschen Strömung und Wind ist, dann hat er schon auch noch einen Generator mitlaufen, um einfach absolut volle Power zu kriegen für den Fall, dass es nötig sein sollte in dem Moment, weil die Akkus so viel dann auf einmal trotzdem nicht hergeben. Aber im Grunde führt natürlich die Möglichkeit, den Akku zu verwenden, dazu, dass du weniger Generatoren gerade gleichzeitig auch auf Standby halten musst, als du das ohne den Akku machen würdest. Und insofern sinkt der Verbrauch einfach deutlich. Und im Hafen kann das Schiff natürlich, wenn es an der Pier liegt, deutlich länger als diese 40 Minuten nur mit Akkupower arbeiten. Da hängt es auch wieder davon ab, natürlich, welche Tageszeit du gerade hast. Ja, ist in der Küche gerade Hochbetrieb, weil Mittag- und Abendessen vorbereitet wird, oder bist du mitten in der Nacht, wo überall die Lichter aus sind, die Küche stillsteht, dann kann das Schiff mit Akkus auch mal vielleicht 2-3 Stunden, das ist jetzt von mir grob geschätzt, nur mit Akkupower arbeiten. Und das Schiff kann auch Landstrom nehmen. Und am Fluss gibt es ja Landstrom deutlich häufiger in den Häfen oder an den Anlegern, als es das in der Hochseekreuzfahrt schon gibt. Das heißt, Landstrom ist für das Schiff eben auch eine wichtige Option.
Das heißt also, sowohl Landstrom als auch Peak Shaving kann dieses Schiff machen. Es gibt Katalysatoren, die nicht vorgeschrieben sind, die aber eingebaut sind. Also da hat man sich schon doch Gedanken gemacht zum Thema Umweltschutz.
Auch eine richtig, richtig gute Kläranlage haben sie im Übrigen. Okay, das heißt, ähnlich wie auf Hochseeschiffen kann dort wirklich auch das geklärte Wasser, das ist so sauber, dass man es wieder in den Fluss abgeben kann. Und das, was eben übrig bleibt an Resten, das die Kläranlage rausfiltert, wird dann an Land entsorgt. Also das ist ganz ähnlich zur Hochsee inzwischen. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
Okay, wie groß ist der Akkupack? Also wie viel Energie kann die Batterie speichern?
Ich glaube 1,4 Megawattstunden.
1,4 Megawattstunden.
Das ist schon recht ordentlich.
Okay, also das ist für ein Flussschiff. Das würde mir reichen für ein Dreivierteljahr Strom zu Hause.
Ja, genau. Dort ist das sehr schnell weg. Also ich bin mit dem Uli Schwalbe, mit dem Kapitän, bin ich nach dem Interview noch ein bisschen übers Schiff gegangen. Der hat mir viel von der ganzen Technik gezeigt, was wirklich fasziniert. Auch sehr faszinierend, weil das auf diesem großen Schiff alles recht geräumig ist. Also Maschinenräume auf Flusskreuzfahrten sind ja oft wirklich eng und stickig und das ist alles so groß und geräumig dort. Das ist sehr faszinierend. Und so, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich raus wollte.
Auf den Akku-Pack, auf die Größe.
auf die Größe. Nee, ich hänge jetzt. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, was ich gerade erzählen wollte.
Gut, macht ja aber nichts, weil ich habe ja gefragt, wie viel Akkupack ist drauf. 1,4 genau. Megawatt, das sind 1400 Kilowattstunden.
Achso, doch, genau. Ich wollte erzählen. Ich bin nach dem Interview bin ich mit ihm so ein bisschen übers Schiff. Wir sind auf der Brücke gewesen und er hat mir da mal gezeigt, da lief ein Generator lief. Das heißt, das Schiff hatte so eine Mischenergie aus dem einen Generator plus Akkus. Und da war der Akku bei ungefähr 90%. Und dann hat er, einfach um mir das zu demonstrieren, mal den Generator komplett ausgeschaltet. Also vollständig auf Akku umgeschaltet. Der Generator muss dann ungefähr noch 5 Minuten runterkühlen, aber er ist komplett vom Netz. Und wir sind ungefähr eine Stunde übers Schiff gegangen. Und bis wir dann unten im Maschinenkontrollraum beim Chief Engineer angekommen waren, so etwa nach einer Stunde, das war eben tagsüber, das heißt, da war die Küche wahrscheinlich schon in Mittagessen-Vorbereitung und so weiter, war der Akku dann von 90 auf, ich glaube, 55% runter. Also das geht dann schon relativ flott. Also der Verbrauch von so einem Schiff der Energiebedarf ist natürlich schon ziemlich knackig, wie du sagst. Ja, mit dem Akku kannst du ein Dreivierteljahr dein Haus mit Energie versorgen. Auf dem Schiff reicht das für 3 Stunden mit ganz viel Glück.
Und wenn es fährt, natürlich dann
noch. Und dabei ist es schon ein ziemlich energiesparendes Schiff, ne? Mit LED-Beleuchtung und so weiter. Also das ist eh schon ziemlich optimiert. Aber daran sieht man natürlich auch, dass ein Schiff schon ordentlich Energie braucht. Aber es ist natürlich auch ein großes Hotel für 280 Passagiere plus nochmal 80 Crew.
Wie fand dann der Kapitän das, dass er da jetzt einen Akku hat? Weil grundsätzlich ist es ja für den Kapitän ein bisschen komplizierter, dann das Schiff zu steuern. Ne?
Weil er muss Das ist, also ich habe ihn gefragt und er sagt, man muss halt einfach ein bisschen vorausschauender denken. Sprich, man muss halt dran denken, brauche ich demnächst womöglich mehr Leistung und muss einen Generator anschmeißen schon mal, der aber ansonsten immer läuft. Ne? Das heißt, man muss einfach nur ein kleines bisschen mehr mitdenken. Mhm. Ansonsten steuert dieses Netz auch sich ziemlich automatisch. Ja? Also wenn der Akku einen bestimmten Prozentsatz an Ladeleistung unterschreitet, dann schaltet sich der Generator automatisch zu und also da ist schon sehr, sehr viel auch computergesteuert, was automatisch passiert. Insofern ist es nicht besonders zusätzlich komplizierter für den Kapitän. Und ich hatte den Eindruck, Uli Schwalbe ist sehr, sehr glücklich über den Akku und hat also immer wieder mal erwähnt, dass man gerade so beim Thema Landstromanschluss, dass man da durchaus landseitig auch noch sehr viel mehr machen kann. Manche von diesen Landstromanschlüssen liefern zu wenig Leistung, als dass die Arosa Sena komplett mit Landstrom überhaupt agieren könnte, obwohl sie das gerne tun würde. Also ich hatte bei ihm schon den Eindruck, dass er da sehr, sehr engagiert ist und sehr glücklich ist über die Akkus.
Also ich würde mich als Kapitän darüber sehr freuen und gucken, dass ich das möglichst nutze. Ich denke, jeder vernünftig denkende Mensch, und das sind Kapitäne meistens, sehen das ähnlich und nutzen das so gut es geht. Und wir hoffen einfach mal, dass immer mehr Schiffe auf solch eine Technik gebaut wird, also die neuen Schiffe. Vielleicht das eine oder andere Schiff umgebaut wird, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil Batterien halt einfach viel Platz wegnehmen.
Ne? Klar. Nee, und letztendlich, meine, die Entwicklung geht ja voran und da geht sehr flott was voran, gerade auch auf dem Fluss. Er hat gemeint, er denkt, so ungefähr 75% aller Anleger auf dem Fluss hat er schon die Möglichkeit, Landstrom zu nehmen, aber eben mit Hürden. Ja, also wir sind in dem Fall, weil jetzt in Amsterdam viel los war und weil wir das größte Schiff da waren, lagen wir eben am Hochseekreuzfahrtterminal. Da liegen auch regelmäßig Flusskreuzfahrtschiffe. Das Hochseeterminal in Amsterdam, das PTA, hat auch Landstrom, aber eben Landstrom für Hochseeschiffe. Und das sind ganz andere Stecker. Das heißt, wir lagen dort und hatten eigentlich den Landstromanschluss direkt neben uns liegen, konnten den aber nicht nutzen, weil er eben wieder eine andere Norm hatte. Also da ist schon noch viel, was man verbessern und verändern kann, gerade von Landseite auch. Aber es ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und solche Schiffe wie die Arosa Sena fördern das natürlich auch noch weiter. Und gut. Legen die Messlatte für andere einfach auch höher.
Ja, das ist eine schöne Entwicklung und ich hoffe, die Passagiere wissen das auch zu schätzen und buchen dann auch entsprechend Schiffe, die einfach umweltfreundlicher unterwegs sind, sodass auch da ein Druck entsteht, die Schiffe zu modernisieren, neu auszurüsten, bei neuen Schiffen einfach darauf zu achten, dass sie möglichst umweltfreundlich sind. So, wir stechen jetzt gleich nochmal in See in der Aftershow. Da geht es um Michael Tamm. Da gibt es Neuigkeiten. Viele kennen ihn ja noch von AIDA. Er war lange, lange Chef von, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, Costa Crociere, ist das richtig?
Nein, von der Costa Group.
Ja, von der Costa Group. Und er ist jetzt plötzlich nicht mehr Chef von der Costa Group und das ist sehr überraschend. Darüber sprechen wir gleich und Celebrity Cruises hat eine neue Chefin, auch darüber sprechen wir gleich. Wenn Sie das auch hören möchten, dann gehen Sie auf unsere Webseite, da können Sie uns finanziell unterstützen und dann kommen Sie auch in den Genuss der Aftershow. Das war's in unserem Podcast. Wir hören uns in 2 Wochen wieder in aller Frische. Und ja, bis dann. Tschüss, Franz.
Ciao. Servus.